Ja, großer Gott, wir loben dich. Damit sind wir eigentlich auch schon mitten in unserem Thema. Wir haben heute die dritte Predigt in unserer Predigtserie Herr, lehre uns beten. Ihr seht es hinter mir, ihr seht es auf der PowerPoint. Und heute soll es ganz besonders um die Frage gehen, wie haben eigentlich die Menschen früher gebetet und was können wir da vielleicht auch lernen oder auch mitnehmen in unser eigenes Gebetsleben? Welche Schätze gibt es da vielleicht auch auszugraben, die unser eigenes Gebetsleben bereichern können? Was kann man da vielleicht auch fruchtbar machen für uns? Und ich denke, dieses Lied, was wir gerade gesungen haben, großer Gott, wir loben dich, das ist so ein Schatz für mich. Das ist ein altes Lied und der heutige deutsche Text, den wir jetzt gerade gesungen haben, das ist von einem katholischen Priester geschrieben worden, von Ignaz Franz, 1768. Und das Besondere daran ist aber, dass er den Text auf einem viel, viel älteren Text basiert hat. Also das geht zurück auf den alten lateinischen Hymnus Te Deum Laudanum. Und das heißt, Herr, dich loben wir, Gott, dich loben wir. Und der Text stammt aus dem 4. Jahrhundert schon, also der ist nochmal viel, viel, viel älter. Und mich bewegt es irgendwie, dass diesen Text oder diese ähnlichen Worte einfach schon seit dem 4. Jahrhundert von Christen gesungen werden. Und wir da so mit einstimmen können in diesen Lobgesang. Ja, also das ist wirklich ein uralter Hymnus und diese Fassung von Ignaz Franz, die hat sich dann auch verbreitet. Das ist ja wie gesagt ein katholisches Lied und wir haben das im Protestantismus aber auch aufgenommen, weil das so ein gutes Lied, so ein schöner Text ist. Und dadurch ist es quasi zu einem ökumenischen Lied geworden und wird weltweit gesungen in ganz, ganz vielen Sprachen. Und es passt einfach auch gut zum Inhalt von dem Lied. Ich weiß nicht, ob euch das so bewusst ist so richtig, das basiert auf dem Glaubensbekenntnis teilweise auch und es geht da ganz zentral darum, dass die ganze Gemeinde, die ganze Kirche einstimmt, also sich eins macht mit dem ewigen Lobgesang, der sowieso schon die ganze Zeit stattfindet im Himmel. Es geht darum, dass wir uns quasi mit einklinken in diesen Lobgesang, den die Engel, die Cherubim, Seraphim, singen, den die Apostel, die Propheten, die Märtyrer, die werden alle in diesen Strophen aufgezählt, schon die ganze Zeit vor Gott singen und ihn damit anbeten. Ich finde, wenn man sich das bewusst macht, dann singt man dieses Lied auch nochmal ganz anders, weil man tritt damit quasi in so eine geistliche Sphäre ein, die die ganze Zeit schon da ist. Und ich glaube, ganz ähnlich ist es auch bei Gebet. Ich glaube, Gebet ist auch was, Gott ist die ganze Zeit da und wenn wir beten, dann klinken wir uns wie so ein in diese geistliche Sphäre und machen uns eins auch mit der weltweiten Christenheit, machen uns eins mit allen Christen, die gebetet haben und die gerade beten. Und das gilt auch für frühere Generationen und für heute. Wir machen uns im Gebet auch eins mit dieser ewigen Anbetung, aber auch eins mit den Gebeten, die vor Gott gebracht werden. Das Erbitten um Gottes Eingreifen, das Danken an Gott, die Fürbitte für diese Welt, für die Menschen um uns herum. Aber auch wir klinken uns auch ein oder machen uns eins mit der Klage auch, mit dem Beklagen von Not. Und ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum gerade auch unsere verfolgten Geschwister immer wieder sagen, betet vor allem für uns, das ist das Wichtigste, betet für uns. Und auch warum wir jetzt für diese Situation in der Ukraine auch gerade weltweit einfach uns eins machen im Gebet. Ich glaube, das hat damit zu tun, wir beten zwar als einzelne Menschen, aber wir machen uns damit eins in eine größere Gebetsgemeinschaft. Wir sind Teil von was Größerem und wir können uns unabhängig von Uhrzeit, von Ort da einfach mit reingeben. Und für mich ist das irgendwie so ein faszinierender Aspekt von Gebet, den ich auch nicht so ganz mit dem Verstand begreifen kann. Ich finde es irgendwie was Großartiges. Ich möchte heute mit euch mal ein bisschen näher anschauen, wie dieses Beten aussehen kann. Also nicht so sehr den Inhalt von Gebet, wofür kann ich beten, was kann ich beten, sondern mehr, wie kann das Beten aussehen, wie kann die äußere Form sozusagen auch aussehen. Und da eben die Frage, wie haben Menschen früher gebetet, wie haben Menschen vor uns gebetet, was sagt uns die Bibel, was finden wir zur Zeit der Bibel für verschiedene Gebetsformen auch und dann eben auch in der weiteren Geschichte der Christenheit. Und ich hoffe, das ist so mein Wunsch für heute, dass jeder von uns heute so einen kleinen Schatz vielleicht mitnimmt, eine kleine Inspiration für euer eigenes Gebetsleben, dass es dadurch belebt wird, dass es dadurch einfach nochmal so einen frischen Wind bekommt und ihr vielleicht auch mal den Mut habt, was Neues auszuprobieren. Zunächst mal der Blick in die Bibel. Ich muss noch eins weiterklicken. Genau. Also wenn wir in die Bibel reinschauen und uns so mit Gebet beschäftigen, dann wird deutlich, wir leben jetzt gerade noch in so einer Zwischenzeit. Wir können und dürfen momentan nicht mehr direkt Gott anschauen. Wir dürfen nicht mehr direkt ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Es gab diese Zeit und diese Zeit kommt wieder, aber momentan, denke ich, sind wir da in einer Zwischenzeit. Und das liegt einfach daran, dass die Heiligkeit und die Herrlichkeit Gottes so groß sind, wir würden das nicht aushalten momentan, ihm direkt zu begegnen. Und deswegen ist es aber dieses unglaubliche Privileg, dass wir in Christus und durch den Heiligen Geist mit diesem Gott in Begegnung treten können, dass wir mit ihm in Beziehung treten können durch Gebet. Also das ist für mich auch Gebet. Und Sigi hat das vor 2 Wochen schon deutlich gemacht. Das Besondere daran ist auch, dass Jesus derjenige ist, der anklopft. Dass er immer derjenige ist, dass Gott derjenige ist, der die Initiative ergreift, der zuerst auf uns den Schritt zu macht, um eben diese Gemeinschaft zu erleben. Und wir dürfen dann als Menschen in unserer ganzen irdischen Geschöpflichkeit, in allem, was uns als Menschen auch ausmacht, vor ihn kommen, Gemeinschaft haben. Und dazu gehört, dass wir mit unserem Herz zum Beispiel beten, dass wir innerlich beten, im direkten, also Herz zu Herz sozusagen. Dazu gehört aber auch, dass wir mit unserer Stimme beten, also dass wir Dinge, die wir geistlich verstanden haben oder die uns bewegen, in menschliche Worte fassen, dass wir das ausdrücken mit unserer Stimme. Und dazu gehört auch, dass wir das mit unserem Körper ausdrücken, dass wir auch die körperliche Dimension sozusagen als Geschöpfe auch haben. Und das können wir tun, indem wir ja auch verschiedene Gebetshaltungen einnehmen oder verschiedene Gebetsgesten auch machen. Und all das hört Gott und all das versteht Gott. Wenn wir mit anderen Menschen kommunizieren, passiert das ja auch auf verschiedenen Ebenen. Das ist ja nicht nur durch das, was wir sagen, sondern das passiert ja auch durch Mimik, durch Gestik, durch Blicke. Also es passiert viel über diese nonverbale Kommunikation. Und ich glaube, je vertrauter man mit einem Mensch ist, desto weniger Worte sind auch nötig. Und trotzdem ist es so, dass unsere zwischenmenschliche Kommunikation immer wieder durchzogen ist, durchsetzt ist auch von Missverständnissen, von Fehlinterpretationen. Und wir denken, wir hätten den anderen verstanden, aber haben wir gar nicht, der hat es ganz anders gemeint. Und ich glaube, das Besondere bei der Kommunikation mit Gott ist, dass das eben da nicht so ist. Gott ist da anders. Er versteht uns wirklich durch und durch. Er weiß immer genau, wie wir es meinen und was wir meinen. Und er braucht unsere Worte im Grunde gar nicht, weil Gott eben diesen direkten Blick in unser Innerstes hat. Das ist alles offen vor ihm. Und letztlich versteht er uns besser, als wir das selber oft tun. Aber diese verschiedenen Formen von Gebet sind für uns oft wichtig. Also man könnte ja auch sagen, dann Gott weiß sowieso alles, was in mir drin ist. Ich muss das gar nicht mehr in Worte fassen. Aber ich glaube, dadurch, dass wir so ganzheitliche Wesen sind, ist es gerade wichtig für uns, dass wir immer wieder auch Dinge aussprechen, dass wir sie laut hören, formulieren. Oder auch, dass man manches mit einer Geste ausdrückt. Also, dass man einfach körperlich manche Dinge auch zeigt, weil sie dadurch quasi begreifbar werden, weil sie dadurch real werden für uns. Und wenn wir so ins Alte Neue Testament reinschauen, dann finden wir da auch ganz viele verschiedene Formen von Gebet, wie Gebet aussehen kann. Gebet ist was, was manchmal in der Gruppe passiert, ja, das ganze Volk Israel betet, manchmal aber auch der Einzelne im direkten Zwiegespräch mit Gott. Dann ist Gebet manchmal im familiären Rahmen, manchmal im Tempel, in der großen Versammlung. Manchmal ist Gebet laut, manchmal lautlos. Wir haben überlieferte Gebete, die eine, ja, so eine liturgische Rolle auch spielen, die bei bestimmten Festen immer wieder gebetet wurden. Aber wir haben in der Bibel auch ganz viele Gebete, die so spontan aus dem Herz raus quasi kommen. Und ja, wo jemand sein Herz ausschüttet. Und diese ganzen Psalmen, die Klagelieder und eben auch diese Einzelgebete von Menschen in verschiedenen Situationen, ja, die sind in ganz vielen verschiedenen Formen, in verschiedener Sprache formuliert. Also da gibt es eine ganz, ganz große Bandbreite einfach, wie Beten aussehen kann und auch was man inhaltlich sagt, aber auch wie man das konkret dann macht. Aber was alle gemeinsam haben, so das Gute, das gottgefällige, wohlgefällige Gebet, das wird eigentlich gekennzeichnet durch zwei Sachen. Und das eine ist, dass man eine demütige Herzenshaltung hat, dass man ehrlich vor Gott kommt. Und das andere ist, dass man im Vertrauen zu Gott kommt, im Vertrauen auf seine Verheißungen und im Vertrauen darauf, dass er sich uns zuwendet. Und Jesus beschreibt es auch in einem Gleichnis in Lukas 18, das möchte ich gerade mal vorlesen. Jesus wandte sich nun an einige, die in falschem Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und die deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher. Und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe den 10. von allen meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott, vergib mir, sündige Menschen, meine Schuld. Ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging, der Pharisäer jedoch nicht. Ich glaube, wir können aus der Geschichte viel lernen. Ein Aspekt ist, dass sich darin zeigt, dass die innere Haltung, also diese Herzenseinstellung, die man beim Beten hat, sich auch äußerlich bemerkbar macht. Also die Art, wie wir beten, die zeigt auch, was habe ich für ein Gottesbild und was habe ich auch für ein Bild von mir selber, mein Selbstbild. Der Pharisäer, der stellt sich hier ganz selbstbewusst hin, so breitbeinig vor Gott. Und das aber ohne, dass ihm das zustand. Er denkt, er sei gerecht vor Gott, aber das ist gar nicht so. Ganz anders der Zolleinnehmer. Er lebt ein offensichtlich moralisch verwerfliches Leben. Ganz offensichtlich lebt er nicht so, wie man soll. Aber der Unterschied ist, dass ihm das nur allzu bewusst ist. Und er kommt ganz kleinlaut, er kommt ganz demütig vor Gott. Also beide stehen hier vor Gott, aber sie haben eine komplett unterschiedliche Körperhaltung dabei. Der eine macht ganz viele Worte. Ja, er erklärt Gott lang und breit, was für ein toller, vorbildlicher Mensch er doch ist und wie gerecht er ist. Und der andere, der sagt nur einen einzigen Satz. Aber in diesem einen Satz hat jedes Wort Gewicht. Und ich glaube, ihm ist jedes Wort nicht leicht über die Lippen gekommen. Ja, und was auch noch auffällt in dem Text, beide stehen hier vor Gott. Also das ist die übliche Gebetshaltung gewesen. Und ich würde mit euch jetzt aber gern mal noch in die Bibel reinschauen, was es noch für weitere Gebetshaltungen gab. Also stehen war so das typische Beten, aber es gibt auch noch mehr. Und ich möchte mit euch da jetzt einfach mal im Schnelldurchlauf, durch einige Bibelstellen gehen. Ihr müsst hier nicht mit aufschlagen, keine Chance. Wird ein kleiner Marathon und es geht jetzt auch gar nicht um den Kontext. Also ich ordne die Bibelstellen jetzt nicht groß in die Geschichten jeweils ein, sondern mir geht es jetzt wirklich nur darum, was können wir aus diesen Stellen rausziehen, wie haben die Menschen gebetet. Und ich habe so pro Gebetshaltung so ein, zwei Stellen exemplarisch einfach mal rausgegriffen. Genau, und damit ihr auch das vor Augen habt, habe ich mal so die wesentlichen Satzteile mit auf die Folie gepackt. Also wir sehen in 2. Samuel zum Beispiel, da steht, da kam der König David und setzte sich vor den Herrn nieder und sprach, wer bin ich, Herr? Also wir haben schon mal das Sitzen. Dann in Psalm 35, ich aber legte das Trauergewand an, als sie krank waren. Ich beugte meine Seele mit Fasten und betete gesenkten Hauptes für sie. In Lukas 22 lesen wir über Jesus. Und er riss sich von ihnen los, ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete. In Apostelgeschichte 21 lesen wir das ähnlich. Als wir schließlich diese Tage vollendet hatten, brachen wir auf und zogen fort. Wobei sie uns alle mit Frau und Kind bis vor die Stadt hinaus begleiteten und wir knieten am Meeresstrand nieder und beteten. Dann lesen wir über die Hanna in 1. Samuel. Und sie sprach, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zu dem Herrn zu beten. Und auch in Markus 11, ganz ähnlich, da sagt Jesus zu den Jüngern, und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Dann sehen wir bei Mose und Aaron im Alten Testament, 4. Mose. Mose und Aaron gingen von der Gemeinde weg zum Eingang der Stiftshütte und fielen auf ihr Angesicht und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Dann sagt Gott in Jesaja 1, wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch noch so viel betet, höre ich doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. In 1. Könige lesen wir über den König Salomo. Und es geschah, als Salomo dieses ganze Gebet und Flehen vor dem Herrn vollendet hatte. Da stand er auf von seinem Platz vor dem Altar des Herrn, wo er gekniet hatte und seine Hände zum Himmel gebreitet hatte. Und noch bei Timotheus schreibt Paulus, so will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Das waren jetzt viele Bibelstellen. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Also wir haben das Sitzen während dem Beten, wir haben mit gesenktem Haupt beten, wir haben Beten mit Fasten verbunden, dann haben wir Menschen, die beim Beten knien, wir haben Menschen, die stehen, das hatten wir ja auch schon im Gleichnis. Dann gibt es auch das Komplettliegen, also so auf dem Angesicht liegen vor Gott. Dann das Stehen mit ausgebreiteten Armen und auch das Knien mit ausgebreiteten Armen. Dann noch die Frage, gibt es eine bestimmte Art, wann und wo man beten soll? Und auch da haben wir wieder einige, viele Texte, aber ich mache nur ein paar. Also bei Daniel lesen wir zum Beispiel, als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hinaus hatte. Und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es immer getan hatte. Und ganz ähnlich in Psalm 55, abends, morgens und mittags will ich beten und ringen, so wird er meine Stimme hören. Also wir sehen, man hat durchaus regelmäßig gebetet, zu ganz bestimmten Tageszeiten auch. Also so eine feste Gewohnheit, wann man betet. Und auch von Jesus wissen wir, dass er oft früh morgens gebetet hat oder spät abends, wenn es noch dunkel war. Und ich denke, dass der Matthias da in seiner Predigt auch noch mal näher drauf eingeht, wenn es darum geht, wie hat eigentlich Jesus gebetet, Jesus unser Vorbild beim Gebet. Ja, wir lesen von ihm zum Beispiel in Lukas 6, es geschah aber in jenen Tagen, dass er hinausging auf den Berg, um zu beten, und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Und in Apostelgeschichte lesen wir von Petrus und Johannes, sie gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde zur Gebetszeit. Und noch zum Schluss sagt Jesus zu der Frau am Brunnen in Johannes 4, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Also es gab durchaus Zeiten, zu denen man üblicherweise gebetet hat. Ja, auch im Tempel gab es bestimmte Gebetszeiten. Aber gleichzeitig sehen wir auch, Jesus ist einfach, wann immer er Zeit hatte, ins Gebet gegangen. Wann immer es irgendwie möglich war, hat er sich zurückgezogen. Jesus ist teilweise auf den Berg gegangen, um zu beten, oder man ist in den Tempel gegangen, aber Jesus relativiert es auch, wenn er zu der Frau am Brunnen sagt, es kommt die Zeit, da ist es eigentlich egal, wo ihr betet, weil ihr im Geist und in der Wahrheit beten werdet. Also man kann jederzeit und überall beten. Schauen wir mal noch ein bisschen in die Kirchengeschichte. Natürlich gibt es auch aus den 2000 Jahren, die wir jetzt haben, ganz, ganz viele überlieferte Gebete von vielen bedeutenden Persönlichkeiten, und die sind oft auch gesammelt worden. Also es gibt so Gebetsbücher mit Sammlungen von Gebeten. Und ich finde es sehr inspirierend, einfach mal zu schauen, wie hat eigentlich jemand vor 1000 Jahren gebetet? Ja, wie hat er ein Gebet formuliert? Was war ihm wichtig? Was waren seine Anliegen? Auch wie hat er mit Gott gesprochen? Also was für ein Gottesbild hat die Person auch gehabt? War Gott eher so distanziert, so ehrfürchtig eher? Oder ist es auch so vertraut, liebevoll, wie wir das heute auch gerne machen oder kennen? Und ich finde es ja oft einfach so horizonterweiternd, einfach mal zu schauen, wie haben andere Christen in ganz anderen Zeiten und Umständen gebetet. Und auch zu sehen, ach, so kann man auch beten. Also für solche Dinge kann man auch beten oder mit solchen Formulierungen kann man auch beten. Und manchmal sind es auch wirklich so richtig schöne Formulierungen, also so richtig ja, poetisch vielleicht, wie ich das selber überhaupt nicht ausdrücken könnte. Und klar, manches ist auch befremdlich. Also wenn man manche Texte liest, denkt man auch, das würde heute kein Mensch mehr so ausdrücken, aber das war halt einfach auch in der Zeit so üblich. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Schon mal so als einen praktischen Tipp. Schaut euch mal solche alten Gebetstexte an. Da gibt es echt richtige Schätze. Probiert auch mal aus, das nicht nur als Inspiration zu nehmen, sondern wirklich auch mal diese Texte zu eurem eigenen Gebet zu machen. Also die einfach mitzubeten. Und gerade auch in Zeiten, in denen man manchmal keine eigenen Worte findet, in denen es manchmal einfach schwer ist, Dinge in Worte zu fassen, kann es passieren, dass man so einen Text findet, der genau das ausdrückt, der genau das auf den Punkt bringt. Und dann kann es manchmal echt auch so tröstlich und auch hilfreich sein, wenn man sich quasi stützen darf auf die Worte eines anderen. Martin Luther und die frühen Pietisten, die haben sich sehr intensiv mit diesen überlieferten Gebeten auseinandergesetzt, mit diesen vorformulierten Gebeten, weil das war eigentlich in ihrer Zeit die ganz übliche Weise, wie Menschen gebetet haben. Also es gab ganz viele Gebetsbücher und es war... Oder man hat den Rosenkranz gebetet, man hat das Vaterunser natürlich gebetet. Also es gab sehr, sehr viele vorformulierte Texte. Und Martin Luther und eben auch die anderen, und die Pietisten, die danach ihm kamen, die haben aus ihrer eigenen persönlichen Erfahrung mit diesen Texten gemerkt, Es passiert ganz, ganz schnell, dass man die dann einfach so runterleiert. Also dass man zum Beispiel auch das Vaterunser einfach so runterspricht, weil man es halt auswendig kann. Und dass man in Gedanken aber dann abschweift und gar nicht bei der Sache ist. Und für sie war es dann wirklich so eine bahnbrechende Entdeckung, dieses persönliche Herzensgebet. Dieses frei formulierte Beten vom Kind zum Vaterherz. Wo man sich eben keine Gedanken machen muss, dass man jetzt die richtigen Worte findet, die richtigen Formulierungen findet, das richtige Gebetsbuch findet, sondern einfach direkt sein Herz ausschütten. Wie die Maggie das vorhin auch gesagt hat, das ist das, was Luther auch immer wieder betont hat. Und ja, da hat Dajo letzte Woche ja auch schon drüber gepredigt. Wir müssen uns es kommt nicht auf die Worte an, letztlich. Es gibt nicht falsche und richtige Worte beim Beten. Und das war wirklich so eine bahnbrechende Erkenntnis, eine Wiederentdeckung eigentlich. Und damit haben sie wirklich so eine Reform eigentlich in der Gebetspraxis angestoßen. Und das hing eben auch wesentlich damit zusammen, dass sich in der Reformation das Gottesbild komplett geändert hat und auch das Menschenbild. Davor war es so, dass viele so ein ganz distanziertes Gottesbild hatten. Also Gott war angsteinflößend letztlich. Man hat ein sehr, sehr hohes Sündenbewusstsein gehabt und ja, große Angst davor, vor diesem strafenden, strengen Gott vom Fegefeuer und so weiter, ihr kennt es. Und deswegen war es üblich, dass die Menschen viel lieber über Mittler sozusagen mit Gott gesprochen haben. Also man hat zu Maria gebetet, man hat zu Heiligen gebetet, weil man irgendwie dachte, die sind menschlicher, die sind nahbarer. Und man hat gehofft, dass die dann zu Fürsprechern werden vor Gott. Man hat sich nicht getraut, direkt zu Gott zu beten oft. Und ja, dadurch, dass dann Luther und die anderen Reformatoren eben dieses Evangelium erstmal neu wiederentdeckt haben, neu verstanden haben, wir sind begnadigt, wir sind Erlöste, war es dann auch plötzlich wieder möglich, dass ich als sündiger Mensch trotzdem vor Gott treten kann, weil ich in Christus vor ihn trete, weil ich in Christus angenommen bin. Und das hat das komplett gewandelt. Ich könnte ja ganz viel dazu sagen, ich habe da meine Masterarbeit dazu geschrieben, aber vielleicht einen kleinen Buchtipp an der Stelle. Also wenn euch mal interessiert, wie Luther dann quasi sein Gebetsleben verändert hat, er hat eine kleine Schrift gehabt, wie man beten soll, von Martin Luther, ist ganz dünn. Könnt ihr einfach mal lesen. Ja, und im Lauf der Kirchengeschichte sind dann eben auch zu diesen Gebetshaltungen, die wir jetzt gerade auch schon im Alten und Neuen Testament angeschaut haben, noch weitere hinzugekommen. Also ich habe ja schon gesagt, so dieses Stehen mit so ausgebreiteten Armen, das war eigentlich die übliche Gebetshaltung in der Antike einfach insgesamt. Also das war bei den Juden so, das war bei den Griechen, bei den Römern. So hat man einfach damals gebetet. Und deswegen haben die Christen das auch so gemacht. Seht ihr hier auch auf dem Bild, das ist aus den Katakomben in Rom, wo jemand auch so jemand Betendes quasi dargestellt hat. Und die Christen, die haben dann aber diese Gebetsgeste nochmal neu gefüllt, also mit einem zusätzlichen Inhalt gefüllt. Und das beschreibt Tertullian, der Kirchenvater. Und er sagt, wir erheben die Hände nicht nur, wir breiten sie sogar aus. Und dem Leiden unseres Herrn uns nachbildend, bekennen wir auch im Gebete Christus. Also sie haben diese Gebetshaltung übernommen, aber haben quasi die Arme noch weiter ausgebreitet, um quasi da drin auch so diese Kreuzigung von Jesus mit zu empfinden und auch mit zu verkünden. Ja, und das Christentum hat sich dann ja weiter ausgebreitet, ist so vom Mittelmeerraum auch nach Zentraleuropa und in die ganze Welt letztlich dann weiter verbreitet worden und hat natürlich da auch viele andere kulturelle Einflüsse gehabt. Weil die Menschen, die sich zum Christentum bekehrt haben, die Jesus als ihren Erlöser entdeckt haben, die haben ja davor auch schon gebetet. Also das waren ja nicht Atheisten, sondern das waren ja Menschen, die schon ihr Leben lang zu anderen Göttern auch gebetet hatten. Und deswegen war es eigentlich nur natürlich, dass sich da auch andere Gebetshaltungen einfach dann vermischt haben. Und es ist ja so, dass man im Gebet oft so Demut ausdrückt oder quasi Ehrfurcht, Respekt vor Gott, dass man Gott ehren will durch seine Gebetshaltung. Und das wird aber in Kulturen ganz unterschiedlich gezeigt. Also in manchen Kulturen kniet man eher, wenn man jemand Ehre erweisen will. In anderen Kulturen verbeugt man sich vielleicht. Dann in manchen Kulturen steht man auf. Das ist bei uns zum Beispiel so. Wenn der Bundespräsident jetzt hier reinkommen wird, würden wahrscheinlich alle aufstehen, einfach um ihn zu ehren. In manchen Kulturen bedeckt man seinen Kopf eher, wenn man quasi Respekt ausdrücken will. Und bei uns ist es so, man hebt den Hut. Ja. Oder auch wenn man Freude und Jubel ausdrücken will. Bei uns ist es eher so, wir klatschen dann. Das ist manchmal das Höchste der Gefühle, so Standing Ovations. Es gibt aber auch Kulturen, da trällert man, da jubelt man, da tanzt man. Also das wird einfach unterschiedlich ausgedrückt und das hat sich dann eben auch im Beten niedergeschlagen. Und ich glaube, wenn ich jetzt auf den Marktplatz von Leonberg gehen würde und eine Umfrage mache, wie sieht für euch jemand aus, der betet? Also woran erkennst du, dass jemand gerade betet? Ich glaube, die meisten würden sagen, das ist jemand, der die Augen zu hat und so die Hände gefaltet hat. Hände aneinandergelegt oder gefaltet hat. Vielleicht noch kniend. Also dieses ganz typische Bild von Albrecht Dürer hat uns da auch geprägt. Und woher kommt jetzt diese Geste, dass man beim Beten die Hände so aneinanderlegt? Weil in der Bibel gibt es das eigentlich so nicht und ja, so im orientalischen Kulturraum ist es nicht üblich als Gebetsgeste. Man weiß aber, dass die alten Germanen so gebetet haben. Das war ein Ausdruck der Huldigung bei den Germanen, die Hände aneinander zu legen. Und zwar war das oft so, dass der Standesniedrigere hat quasi seine Hände aneinander gelegt und der Standeshöhere kam dann und hat seine Hände um diese Hände rumgelegt. Und der Niedrigere hat ausgedrückt, ich stehe dir zu Diensten, ich ordne mich dir komplett unter, ich bin dir quasi auch wehrlos ausgeliefert, ich habe keine Waffe in meiner Hand. Ja? Ich bin dir auf Gedeih und Verderb ausgeliefert, ich vertraue mich dir an, das ist so der Ausdruck. Und beim Beten kann man damit einfach auch diese Hilflosigkeit ausdrücken. Also mir sind ein Stück weit die Hände gebunden. Also gerade wenn man die auch so ineinander faltet, ich kann nichts tun. Und man kann damit quasi Gott auch ausdrücken, ich bin jetzt komplett auf deine Hilfe, auf dein Eingreifen angewiesen. Ja, und die Frage an dich jetzt einfach, wie betest du? Was ist so deine Art zu beten? Ist es für dich normal, solche Handhaltungen oder auch Körperhaltungen in dein Gebet mit einzubauen oder in Lobpreis auch? Oder ist es für dich eher noch so befremdlich? Ich glaube, das hat ganz viel auch mit unserer Prägung zu tun. So ganz allgemein ist es so, dass jetzt so im protestantischen Raum oder in unserer Tradition, wir einfach sehr verkopft unterwegs sind. Also wir haben uns angewöhnt, dass das Wesentliche immer im Inneren stattfindet. Wir sitzen eigentlich auch den ganzen Gottesdienst und selbst wenn jetzt jemand über Jubel oder über Klage spricht, dann verzieht kaum jemand eine Miene. Also das ist dann alles innen drin. Und ich glaube, wir haben ganz viel von diesen äußeren Ausdrucksweisen einfach abgeschafft mit der Zeit, hat ja auch Gründe teilweise, aber da ist manches in der katholischen oder auch in den orthodoxen Kirchen einfach noch erhalten geblieben, zum Beispiel auch so dieses Bekreuzigen oder Niederknien während dem Gottesdienst oder auch so Sachen wie der Weihrauch, also einfach dieses mit allen Sinnen sozusagen Dinge erleben und wahrnehmen. Ich glaube, da ist uns auch manches Gute verloren gegangen. Also das ist ja oft so, wenn man was abschafft, dass man dann irgendwie auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen kann. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass wir oft so eine Trennung haben von innen und außen. Also dass wir Geist und Körper ziemlich stark trennen und das Ja, das kommt auch so vom griechischen Denken, das ist aber von der Bibel her eigentlich nicht so. Da ist es immer so, dass wir eine Gesamtheit sind, also Körper, Seele, Geist. Das ist nichts Neues für euch, denke ich, aber sich das einfach nochmal bewusst zu machen. Von der Bibel her haben wir nicht einen Körper, sondern wir sind unser Körper. Wir sind Körper. Und wir müssen uns auch nicht vom Körper lösen, wie das im Buddhismus zum Beispiel ist, sondern der Heilige Geist nimmt Wohnung in unserem Körper. Also das ist eigentlich eine Riesenaufwertung auch davon und das heiligt auch unseren Körper. Dieses ist ein ganz anderes Denken. Der Körper ist nicht irgendwie so ein Gefängnis von unserer Seele, von unserer ewigen Seele, sondern der Körper ist wirklich Tempel, Wohnung Gottes. Und auch wenn wir in die Bibel reinschauen, Jesus kam ja nicht als Geistwesen, sondern er ist wirklich leibhaftig Mensch geworden. Und wir werden auch, nach dem Tod wird nicht einfach unsere Seele nur weiterleben, sondern wir werden leibhaftig auferstehen, wir werden einen Körper haben. Oder eben auch Taufe, Abendmahl, das sind alles Dinge, die wir mit unserem Körper erleben, die wir sinnlich mit unserem ganzen Sein erleben. Und warum sollte dann gerade das Gebet was sein, was nur innerlich stattfindet? Ich habe in einem Buch über Gebet auch gelesen, die Haltung ist für das Gebet wie der Ton in einem Gespräch. Wenn die Worte das sind, was wir sagen, dann ist unsere Haltung das, wie wir es sagen. Also wir können mit unserer Körperhaltung oder mit bestimmten Gesten einfach das, was wir sagen, noch unterstreichen oder noch mal stärker ausdrücken. Und manchmal sagt eine Geste oder eine Haltung auch mehr als 1000 Worte. Also manchmal genügt es auch, eine Geste zu machen. Ich hatte schon Gebetszeiten, da war ich so, ja, so voller Trauer oder voller Tränen oder so verzweifelt. Ich habe gar keine Worte mehr gefunden. Also ich bin einfach nur vor Gott gekniet, so mit die Hände offen oder gelegen sogar. Und ich konnte gar nichts mehr mit Worten ausdrücken. Vielleicht hattet ihr das auch schon mal. Die Maggie hat es vorhin auch so ähnlich beschrieben. Und es gab aber auch Momente, da war ich einfach überwältigt. Ich weiß nicht, das hoffe ich, dass ihr das auch schon erlebt habt, wo man einfach so den Impuls hat, so vor Gott zu stehen und zu sagen, danke. Also man kann das dann gar nicht alles ausdrücken, was man empfindet, aber man ist einfach so dankbar, dass man diesen Moment erleben darf. Und da reicht einfach diese Geste oder dieses Danke. Danke Gott. Und eins meiner häufigsten Gebete, gerade jetzt auch angesichts von so schlimmen Nachrichten, von Dingen, die mich irgendwie erschüttern, wo ich hilflos bin oder auch Ungerechtigkeit, die ich irgendwie wahrnehme, ist dieses ganz alte, ganz simple Kyrie eleison. Herr, erbarme dich. Und ich mache das dann ganz oft automatisch, wenn ich das sage, dass ich so die Hände einfach aneinander lege. Also diese Geste, die ich vorhin beschrieben habe, weil ich in dem Moment das einfach so empfinde, ich kann nichts tun. Also ich bin einfach sprachlos und hilflos angesichts dieser Nachricht oder dieser Situation und ich kann nicht, aber du kannst. Kyrie eleison. Ich möchte mit euch jetzt noch mal einmal kurz so diese Gebetshaltungen noch mal kurz zusammenfassen, einfach, dass wir die noch mal vor Augen haben. Also die geschlossenen Augen, was ja auch so typisch ist für Beten, das hilft uns einfach so diese Konzentration zu haben, diese Andacht, diese innere Sammlung auch, die uns beim Gebet hilft, dass wir uns einfach vor Augen führen, ich trete jetzt vor den allmächtigen König des Himmels und der Erde. Die Hände zu einer Schale formen, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, aber das kann so ausdrücken, ich empfange jetzt, ich bin bereit, ich habe offene Hände zu empfangen oder auch ich stelle mich dir zur Verfügung. Dann das Händefalten, was ich gerade schon beschrieben habe, kann so diese Ohnmacht ausdrücken oder dieses Angewiesensein auf Gottes Eingreifen oder auch Treue oder Demut, nichts tun, die Hände sind mir gebunden oder ich weiß, dass du tun musst. Dann eben dieses, die Arme heben, diese ganz alte Gebetshaltung. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal ausprobiert habt. Ich würde euch echt ermutigen. Das ist ein total anderes Gefühl, weil man hat den Eindruck, ich strecke mich so richtig aus nach Gott. Ich trete jetzt wirklich vor ihn. Und ich darf das auch als erlöstes Kind Gottes, darf ich einfach so vor meinen Gott treten. Und es ist eben auch eine Anbetungshaltung, ja. Und dann auch das Hände ausstrecken, also so eher. Das kann auch so zeigen, ich lasse jetzt was los. Ich mache vielleicht auch meine Faust auf, was ich da drin halte, und lasse es los und gebe das an dich ab. Oder ich hebe meine Bitten empor zu dir. Und dann eben auch das Knien, was wir auch in der Bibel gesehen haben, kann eben diese Demut ausdrücken, diese Ehrerbietung. Und was ich auch noch eine schöne Geste finde, ist so die Arme kreuzen. Weil das kann auch ausdrücken, so Geborgenheit. Ich fühle mich gerade ganz, ganz geborgen in dir. Ich fühle mich dir ganz nah. Ich fühle mich gehalten. Ich fühle mich vielleicht auch getröstet. Ich fühle mich angenommen von dir. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr da schon Erfahrungen mit habt oder ob das jetzt für euch vielleicht auch ein bisschen Neuland ist. Also für mich ist es teilweise noch Neuland, muss ich ehrlich sagen. Aber ich war jetzt irgendwie auch in der Vorbereitung ermutigt, das einfach noch mehr auszuprobieren. Und ja, würde euch auch ermutigen, probiert das einfach mal aus in eurer persönlichen Gebetszeit, das damit noch zu unterstreichen oder zu verstärken. Ich glaube, für die meisten von uns ist so das persönliche Beten ja sowieso eher ein Kampf oft. Es ist anstrengend, es ist mühsam, es kommt auch oft zu kurz. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns da vielleicht auch das Vorbild nehmen, dass wir einfach feste Zeiten uns irgendwie vornehmen, dass wir so eine Gewohnheit draus machen. Also ich glaube, wir Menschen ticken einfach so, dass wir was zu einem Ritual machen müssen oder zu einer Gewohnheit, damit es einen Platz findet in unserem Alltag. So wie morgens Kaffee trinken oder Zähne putzen oder so. Und die Gefahr ist dann aber immer auch gleichzeitig, wenn das eine feste Gewohnheit ist, schalten wir ganz schnell in so einen Automodus. Also es ist wie beim Autofahren. Was wir dauernd machen, darüber denken wir irgendwann nicht mehr nach. Und deswegen ist es gut, wenn wir zu diesen festen Gewohnheiten auch immer wieder so frische Impulse mit reinbringen. Also immer wieder mal was Neues auch einfließen lassen. Wie die Maggie das vorhin auch beschrieben hat, dieses Buch Kreativ Beten hat ihr jetzt geholfen, einfach mal so verschiedene kreative Elemente mit reinzunehmen oder eben mal so eine Gebetshaltung auszuprobieren. Also ich glaube, es braucht so eine Mischung aus festen Gewohnheiten und immer wieder auch frische Impulse da drin. Ja, und wer wie ich aus so einer freikirchlichen Prägung kommt sozusagen, ich glaube, dem fallen diese vorformulierten Gebete oft ein bisschen schwer. Also das ist was, das fühlt sich, also man hat das Gefühl, das ist irgendwie nicht geistgeleitet oder nicht authentisch. Aber auch da möchte ich euch echt ermutigen, probiert es mal aus. Luther und die Pietisten, die haben sich davon abgewandt, weil das zu extrem war, also weil die Menschen nur noch so gebetet haben. Aber wir sind jetzt vielleicht wieder auf dem anderen Extrem, dass wir nur noch in unseren eigenen Worten beten. Und das ist manchmal so begrenzt. Von daher, ich glaube, da haben wir auch manche Schätze vielleicht mit über Bord geworfen. Und deswegen möchte ich jetzt heute zum Abschluss noch zwei Gebete mit euch beten, die einfach so aus der christlichen Tradition kommen. Die Band kann gern schon mal nach vorne kommen. Und das eine ist ein Gebet von dem Erzbischof Anselm von Canterbury aus England. Und das ist aus dem 11. Jahrhundert, also schon sehr, sehr alt, 1000 Jahre. Und das andere ist von Johann Christoph Blumhardt. Das ist ein Erweckungsprediger hier aus Möttlingen, aus dieser Gegend, 19. Jahrhundert. Und du kannst einfach die Augen dabei schließen. Ihr könnt aufstehen, ihr könnt sitzen bleiben, was euch angenehmer ist. Und wenn ihr möchtet, wenn es für euch passt, dürft ihr auch gern mal so eine Gebetsgeste oder so eine Haltung mal ausprobieren. Aber so, dass es sich einfach nicht gekünstelt anfühlt. Es muss wirklich auch mit eurer inneren Haltung übereinstimmen. Soll es widerspiegeln. Und im Anschluss singen wir dann noch Wunderbarer Gott zusammen. Und es ist ja auch so ein Anbetungslied. Also es ist eigentlich ein gesungenes Gebet. Und auch da einfach die Ermutigung, vielleicht könnt ihr die Worte, die wir singen, auch mal ausprobieren, mit eurem Körper in irgendeiner Form auch nochmal auszudrücken oder zu unterstreichen. Ich würde jetzt das Gebet einfach sprechen. Ihr könnt mitlesen, wenn ihr wollt. Ihr könnt die Augen zumachen. Ihr könnt, wie gesagt, aufstehen. Ihr könnt sitzen bleiben. Und ja, versucht einfach mal diese Worte, die vor über 1000 Jahren geschrieben wurden, zu eurem eigenen Gebet zu machen. O Gott, du bist Leben, Weisheit, Wahrheit, Güte und Seligkeit, der ewige und allein wahrhaftige Gott. Mein Gott und mein Herr, du bist meine Hoffnung und meines Herzens Freude. Ich bekenne voll Dank, dass du mich nach deinem Bilde geschaffen hast, damit ich alle meine Gedanken auf dich richte und dich liebe. Amen. Und das Gebet von Blumhardt. Lieber Vater im Himmel, sieh uns an als deine Kinder, die unter deinem Schutz leben und von dir Kraft des Lebens haben. Und behüte uns in dieser Welt voll Kampf und Anfechtung, in der Gewissheit deiner Liebe und Güte. Lass uns mithelfen, dass dein Namen auf Erden gepriesen werde und dein Heil sich ausbreite über alle Welt, dass die Hoffnung, die du uns gegeben hast, Licht und Kraft werde für unser eigenes Leben und für alle, die du liebst, in Jesus Christus. Amen.